Ich weiß ja nicht, ob Kummers schon mal, wo sind sie denn? Wart ihr schon mal in der Wüste? Ein bisschen, ja. Da ist jemand, zwei stehen in der Wüste und gucken sich den Sand an. Und dann sagt der eine auf einmal, uiuiuiui, oh Mann, boah, Alter, oh. Und dann sagt der andere, warum sagst du immer uiuiuiui, und Alter, sagt, Mann, gibt das eine Menge Parkplätze. Entschuldigt, ich muss mal hier Licht gucken, ob das hier geht. Ja. Also, es geht um Ergriffenheit. Es gibt ja Ergriffenheit auf unterschiedlicher Weise. Die lebendige Ergriffenheit sein, ergriffen sein vom Geist Gottes, war ein wesentliches Kennzeichen vieler Gemeinden in der Anfangszeit der Christen. Und jeder von uns weiß, dass sich Ergriffenheit nicht machen kann. Sie geschieht oder sie geschieht nicht. Wind, Feuer, Wasser, das kann alles sich steigern, kann mehr werden, zu viel. Und dann wird daraus ein Orkan, eine Feuersbrunst, ein Wolkenbruch oder eine Überschwemmung. Zu viel Leben, zu viel Bewegung, Unruhe durch den Geist Gottes. Kann es das auch geben? Toronto, ne? Die Gemeinde in Korinth war zweifellos eine sehr lebendige Gemeinde. Hier ging es sehr bewegt zu. Möglicherweise war sie zu lebendig, zu unruhig. Jedenfalls haben das einige so empfunden. Denen ging es offenbar zu weit. Es ging ihnen regelrecht auf den Geist, was da von anderen als Wirkung des Heiligen Geistes ausgegeben und praktiziert wurde. Was einige da sagten, besonders wie sie es sagten, war nicht immer verständlich und ziemlich durcheinander. Das war schon ein starkes Stück. Sprachenrede nannten das einige. Eine besonders auffällige Art mit undefinierbaren Worten, unverständlich für die meisten anderen. Aber die, die die Sprachenrede hervorbrachten, verbanden damit offenbar einen ganz bestimmten Sinn. Und es gab auch einige, die das verstehen konnten und den anderen verdeutlichen konnten. Und das alles geschah mit dem Anspruch, dass hier der Geist sich in höchster Form äußere, gewissermaßen in Reinkultur. Es war schwierig, mit dem allen zurechtzukommen und ein klares Urteil zu fällen. Was war das Problem? Stolz und Neid schienen überhand zu nehmen. Stolz bei den einen, die außergewöhnliche Gaben praktizierten, und Neid bei den anderen, bei denen sich diese Gabe nicht vorfanden. Streit, Eifersucht, Uneinigkeit und Spaltung entstanden. Es scheint, dass die Gemeinde sich in einem Brief mit der Bitte um Hilfe und Rat in dieser Angelegenheit an den Gründervater Paulus gewandt haben. Die Anfrage selber kennen wir nicht, aber dafür die Antwort des Paulus. Sie steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Hanna hat über die ersten 7 Verse letzten Sonntag gepredigt. Ich mache die Fortsetzung. Ich starte nochmal mit dem 7. Vers. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranken zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Soweit die Bibel. Ehe Paulus auf Gaben und Wirkungen des Geistes im Einzelnen eingeht, sagt er etwas Grundsätzliches, allgemein wichtig, zu ihm wichtig scheint. Hanna hat das im letzten Sonntag dazu ausgeführt. Paulus ist hier im Kapitel 12 der Gemeinde aufzeigen, wie vielfältig die Gaben Gottes, welcher Reichtum hinter den Gaben steckt und wie wichtig die Ergänzung der vielen Glieder an einem Leib ist. Wir sollen nicht in unsere Tasche arbeiten, die Gemeinde soll Jesus zuarbeiten und jeder auf seine Weise. Paulus beschreibt die Vielfalt der Gaben Gottes mit einer Selbstverständlichkeit, die uns heute zum Staunen bringt. Die Phänomene, die Paulus beschreibt, treten nicht nur im christlichen Zusammenhang auf. Prophetische Redner, Zungenredner, Wundertäter und Krankenheiler, Yogalehrer sind oft aufgesuchte Menschen, die dies auch in nichtchristlicher Überzeugung heraustun. Ihre prophetischen Reden beziehen sich dann eben auf Geistwesen, auf Lichtgötter, auf Außerirdische, auf Hinweise aus dem Universum. Ihre Wirkungen beziehen sich auf verstorbene Meister, unterirdische Energiebahnen und vieles andere mehr. Die Dinge, die hier in Korinth geschehen, sind noch nicht deshalb von ihrem Ursprung her christlich, weil sie Paulus aufzählt. Oder um es zugespitzter auszudrücken, es ist keine Auszeichnung für ein besonderes Christsein, wenn man über die eine oder andere Gabe verfügt. Der Geist führt nicht weg von Jesus, sondern zu ihm hin, nicht zum Geistheiler, sondern zum Heiland. In den Versen 4 bis 6 scheint Paulus die Kernaussage des 12. Korintherbriefes vorwegzunehmen. Er sagt, ich wiederhole das, worin Hanna das letzte Mal schon gepredigt hat, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von dem ein und demselben Geist und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Die Verschiedenheit, die Unterschiedlichkeit der Gaben, also das bunte Bild, möglicherweise auch die verwirrende Vielfalt und Lebendigkeit wird von Paulus nicht in Frage gestellt. Es ist kein Zeichen von Individualismus, sondern ein Zeichen von Gottes großer Kreativität und seiner Barmherzigkeit. Er sucht sich nicht die Eliten der Christen heraus und gibt ihnen die entscheidenden Gaben, sondern er teilt an alle aus. Der Geist will alle auf unterschiedliche Weise ausrüsten. Alle, die von Herzen Jesus lieb haben, haben den Heiligen Geist, ob sie ihn spüren oder nicht. Alle sind Charismatiker. Das ist wie Kapital, das auf der Bank liegt. Du kannst damit arbeiten oder es liegen lassen. Mit den Geistgaben soll nicht der Gabenträger größer werden, sondern die Not kleiner. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, nicht die Überheblichkeit, nicht der Streit und nicht die Rechthaberei und nicht die Absonderung. Das ergibt sich für Paulus wiederum aus einem ganz einfachen Grundsatz. Vers 7. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Zum Nutzen aller. Es entlarvt manches Gehabe und Getue. Da, wo etwas nur der eigenen Selbstdarstellung, die sich dem Selbst produzieren dient, kann es sich nicht um den Geist Gottes handeln. Charismen sind Gnadengaben, die nicht wegen unseres Erfolgs ausgegeben werden. Wir bekommen keinen geistlichen Orden angesteckt, sondern allein aus Gnade, als wenn Gott sagen wollte, da will ich nochmal gnädig sein und auch dir eine Gabe geben. Sie sind Dienstgaben des Heiligen Geistes, womit Gott sein Reich bauen will, die nicht zur Beglückung oder nicht zur emotionalen Stimmung dienen, sondern der Gemeinde den anderen nützen sollen. Wenn du von Gott eine Geistesgabe bekommst, hast du damit genug zu tun, anderen zu dienen, dass du gar keine Zeit mehr hast, deinen eigenen Puls zu fühlen oder den der Gemeinde. Dreimal macht Paulus in Römer 12 darauf aufmerksam, dass als Ergebnis beim Gebrauch der Charismen den entsprechenden Nutzen aufweisen soll. Im Dienen, in der Lehre, in der Ermahnung, in der Ermutigung. Gottes Gaben können schon etwas verwirren. Gott schenkt uns nichts, dass wir es behalten, sondern dass wir es weitergeben. Ein Geschenk, das man nicht behalten kann und darf, ist schon außergewöhnlich. Ich muss lernen und akzeptieren, dass ich etwas für andere bekomme und nicht vorrangig für mich. Nicht zufällig hat Paulus hier das Wort Ämter im Griechischen hier einen Ausdruck gebraucht, der wörtlich eigentlich Dienst heißt. Dienstgaben, nicht Verdienstgaben, sondern Dienstgaben, Dienstgeschenke. Amt hat ja was mit Sitzen zu tun. Ich weiß nicht, wer schon mal im Amt war, gearbeitet hat oder da was geholt hat. Die sitzen meistens. Und ein Dienst hat eher was mit Dienen zu tun, mit Bewegung. Ich habe euch einen Bewegungsmelder hier mitgebracht. Vielleicht kennt ihr den schon. Der ist ja still. Ist das schön. Immer wenn ihr euch bewegt, wird er aktiv. Ich weiß nicht, ob das ein Bild für den Geist Gottes ist. Immer da, wo ich aktiv werde, wo ich auf Gottes Stimme reagiere, kann ich Gottes Geist plötzlich wahrnehmen. Ich lasse ihn mal laufen hier. Ist ja so, als wenn wir das Fenster auf hätten. Früher habe ich immer eine CD vorspielen lassen, auch mit so ein paar Vogelstimmen. War immer auch ein Kuckuck dabei. Das hat er hier nicht drauf. Bei den Geistesgaben geht es oft um ganz einfache, alltägliche Dinge, die ich für den anderen tun kann. Paulus aber rechnet es zu den Gaben des Geistes und verweist damit ausdrücklich wieder auf Jesus, der gekommen ist, um zu dienen, als Diener zum Nutzen aller. Erst nach diesem nüchternen und vor allem auch nachprüfbaren Grundsatz kommt Paulus auf einige besondere Geistesgaben zu sprechen. Und Paulus gibt einen ersten Überblick über die Gnadengaben. Und er stellt dabei kein System vor, kein Katalog und kein Dogma. Ich merke, manche stört das. Komisch, was ihr gegen Vogelgeflüster habt. Ja? Ja, damit ihr es besser hört. Also, ist hoffentlich kein Zeichen, dass ich nicht gerne in den Wald gehe. Aber gut. Also keine Verdienstgaben, kein System, kein Katalog, keine Dogmen. Das wird schnell klar, wenn man sich die Gnadengaben daneben denkt, die in Römer 12 aufgelistet sind. Ich lese mal ab Vers 3 aus Römer 12. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. In der Gemeinde in Rom sieht es mit den Diensten und Geistesgaben ganz anders aus als in Korinth. Aber Paulus wehrt das nicht ab, was sich in Korinth mehr zeigt an Gnadengaben als in Rom. Er wirft der Gemeinde nicht vor, dass ihr kein Geist in Fülle in ihr herrscht. Er stempelt die Gemeinde nicht ab als arm und rückständig, weil bei ihnen von Sprachenrede oder Heilungsgaben nicht die Rede war. Es müssen nicht in allen Gemeinden die gleichen Gaben da sein. Es handelt sich um Zuteilungen und um Dienste, über die allein Jesus und der Heilige Geist verfügt. Und in dem Überblick, den Paulus hier im Korintherbrief auflistet, tauchen Charismen auf, nicht freischwebend, sondern in ganz bestimmter Zuordnung. Das Charisma heilen zu können, die Gabe empfänglich zu sein für die Dimension Gottes, auf Gottes Geist zu hören, seinen Willen herauszuhören und die Gabe darüber zu sprechen. Dazu die Gabe zu sehen, was im Leben begeistert, das in Worte zu bringen. Vor allem beides zusammenzutun. Nicht Bestandsaufnahme von Problemen, Möglichkeiten, manchen Wahrscheinlichkeiten, sondern auch wie damit umzugehen ist, um der ganzen Gemeinde zu nutzen. Sich von Gott Visionen schenken zu lassen und sie in Taten umzusetzen. Und das geht weiter mit Prophetie und Sprachenrede, die übersetzt und umgesetzt werden muss in unsere Wirklichkeit, in unserem Leben. Was auffällt, das Reden in anderen Sprachen, manche übersetzen Zungensprache, Zungenreden, das bei vielen Korinthern offenbar sehr hoch eingeschätzt wurde, kommt bei Paulus wohl nicht zufällig erst ziemlich zuletzt vor. Er lehnt es nicht einfach ab, aber ob es zum Nutzen aller dient, hängt davon ab, ob jemand da ist, der die Gabe der Auslegung solchen Redens geschenkt ist. Deswegen fügt Paulus die Gabe der Auslegung ausdrücklich noch hinzu. Jede Gemeinde vor Ort hat ihren besonderen Charakter. Das hängt von den Menschen ab, die in ihr zusammenkommen. Was würde Paulus uns schreiben? Ich habe nicht den Eindruck, dass bei uns die Übereifrigen zurechtgewiesen werden müssen. Zumindest ist das derzeit noch nicht unser Problem. Aber er würde über die Gaben sprechen, die er uns gegeben hat. Er würde jedem von uns ermutigen, darauf zu achten, welche Gaben uns geschenkt sind. Und dass wir dann auch den Platz einnehmen, den Gott für uns vorgesehen hat. Wir sollen in Gott wachsen, in unseren Lebensgarten wachsen, in ihm bewirtschaften, dass die Früchte des Geistes bei uns wachsen können, wie in Galater 5 beschrieben. Liebe, Freude, Sanftmut, Friede, Langmut, Güte, Treue, Enthaltsamkeit. Entscheidend für den Nutzen und Segen sind nicht die Geistesgaben allein, sondern wie stark sie verwurzelt sind in den Früchten des Geistes. Wir müssen unseren Garten pflegen, in ihn investieren, wenn wir Früchte ernten wollen. Mir scheint, wir haben einen großen Nachholbedarf, die Kraft des Heiligen Geistes wieder neu zu entdecken oder auch erstmals überhaupt wahrzunehmen. Wir halten uns gern fest am Gewohnten. Unsere Gottesdienste laufen geordnet ab, traditionell und strukturell. Vielleicht, weil wir Angst vor Veränderungen haben. Im 1. Korinther 14, Vers 33 können wir lesen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und dann haben einige dann weitergemacht, sondern ein Gott der Ordnung. Steht da aber gar nicht. Da steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Das ist was anderes als Ordnung. Gott will keine sterile Ordnung, keine toten Strukturen, sondern fröhliche und lebendige Beziehungen in Frieden. Erwarten wir, dass Gott zu uns persönlich spricht? Erwarten wir, dass er uns mit Geistesgaben beschenken möchte? Wie gehen wir damit um? Manchen macht das Angst. Manche sind verwirrt. In der Gefahr stehen wir täglich, Gott in Schubladen stecken zu wollen, nach Rastern zu sortieren. Der Heilige Geist macht uns aber lebendig und flexibel, ihm zu folgen. Nicht unseren Vorstellungen, nicht unseren Ängsten. Egal, ob kirchlich, liturgisch, evangelikal oder charismatisch. Es ist ein Experiment, ein Mysterium, ein Geheimnis, wenn wir entdecken, dass sich etwas vom Himmel auftut. Durch das gemeinsame Gebet, durch den Gesang, durch das Hören auf Gott, sich begeistern lassen von Gott. Der Heilige Geist ist nicht verfügbar, nicht ich habe ihn im Griff, sondern er will von mir Besitz ergreifen. Geistesgabe ist kein geistliches Hobby, sondern anvertrautes Vermögen Gottes, das wir einsetzen sollen für sein Reich zum Nutzen aller. Jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn bekennen kann, hat den Heiligen Geist empfangen. Das können wir in den Anfangsversen von Kapitel 12 lesen. Und mit der Gabe des Heiligen Geistes sind ihm auch Gaben des Heiligen Geistes gegeben worden. Man kann die bekennenden Christen also nicht in Charismatiker und Nicht-Charismatiker einteilen. Höchstens sind solche, die ihre Gaben entdeckt und angenommen haben und andere, die in diesem Bereich unwissend sind oder vielleicht die Gaben des Heiligen Geistes ablehnen. Und wenn wir an Gaben denken, sollten wir nicht nur an das Sprachengebet, Prophetie und Heilung denken, sondern auch an Gnadengaben, die weniger außergewöhnlich sind. Denk doch mal an die Aufzählung an Menschen in unserer Gemeinde. Diakonie, Diakonissen. Wir haben etliche Diakonissen ohne Häubchen, ohne Tracht und Uniform. Im altgriechischen Diakonisse oder Diakon heißt Diener, Knecht. Diakonissen stellen ihr Leben in den Dienst von Gott und dem Nächsten. Da haben wir einige Diakonissen unter uns hier, männlich und weiblich. Zum Beispiel Maria, sie jetzt nicht hier dabei. Die Marinelli ist mit ihren 4 Kindern unterstützt. 2 davon sind Zwillinge, 4 Kleinkinder. Heftig, heftigste Voraussetzung für eine Mutter. Und Maria geht damit nicht hausieren mit ihrem Dienst, mit ihrer Diakonie. Sie macht das im Stillen. Im Gegensatz zu Frank Hüppe, der im Lauten den Rasen mäht. Treu, wie immer. Oder Frank, Reinhold, Markus, Lori und der Gunther, die die Technik bedienen. Und jetzt könnte ich weitermachen und viele andere aufzählen, die ihren Teil zum Nutzen aller beitragen. Und manche sind noch stiller als Maria. Sie beten für unsere Gemeinde. Manche in kleinen Gruppen, andere regelmäßig in ihrer stillen Zeit. Nicht jeder hat alles. Wir brauchen uns zur Ergänzung, um Gottes Familie zu stärken. Propheten besitzen Mut und Redegewandtheit. Dienende Menschen sind zuverlässig und treu. Lehrer haben einen klaren Verstand. Ermutiger verstehen es, andere zu motivieren. Gebende Menschen sind großzügig und vertrauensvoll. Leiter sind verständnisvolle, fähige Organisatoren und Manager. Freundliche Menschen sind teilnahmsvoll und gern bereit, anderen ihre Zeit zu widmen. Sei dankbar für Menschen, deren Begabung sich völlig von deinen unterscheiden. Gleich die Schwächen anderer mit deinen Stärken aus und nimm es dankbar an, wenn die Fähigkeiten der anderen deine eigenen Mängel aufheben. Ein forsch auftretender Prophet ist vielleicht kein feinfühliger Seelsorger. Und ein großzügiger Geber könnte als Leiter vielleicht scheitern. Ich würde euch bitten, am Ende der Predigt euch einfach mal die Augen zu schließen, wenn ihr es schon nicht schon gemacht habt. Ein paar Beispiele, wie und wo der Heilige Geist für alle nutzbar werden kann, würde ich gerne aufzählen. Lasst es euch mal vor eurem geistigen Auge, vor eurem inneren Auge aufgehen. Schließt die Augen bei den Stichworten, die ich euch jetzt nenne. Einen schönen, ansprechenden Gemeindebrief gestalten. Kindern im Spiel und in Geschichten den Glauben lieb und wert machen. Aus dem Herzen beten. Etwas riskieren, um einzelne Menschen und Gruppen zu gewinnen. Mit Liebe und Kreativität etwas dekorieren und schmücken. Dem Verstand unnötige Barrieren wegräumen. Organisieren, ohne zu herrschen. Menschen zur Mitarbeit gewinnen und ihre Beiträge unzensiert stehen lassen. Unbequem sein. Sitzungen so zu leiten, dass sich niemand in ihnen erschöpft. Inräumen, aufräumen. Viele um einen gastlichen Tisch versammeln. Spannungen fruchtbar machen. Dem Lachen und dem Weinen Raum geben. Ordnungen stören, da wo es nötig und hilfreich ist. Menschen den Glauben ins Herz bringen. Soweit. Frage, haben wir das, was wir gehört haben, mit dem Heiligen Geist verbunden? Wir sollen von unseren Gaben zu unseren Aufgaben finden und in unserer Berufung wachsen. Die ungenutzten Gaben sind streng genommen noch kein Charisma, sondern Ressourcen, Eigenschaften, die darauf warten, eingesetzt zu werden. Sie müssen entdeckt werden, entfaltet und in Dienst genommen werden. Und in der Konsequenz heißt das dann, wir müssen unsere Geistesgaben erkennen, um sie einzubringen. Wir müssen nach ihnen fragen, wir müssen uns auf die Suche machen, dass wir miteinander heil werden, wachsen und Gott erkennen. Hast du deinen Platz in der Gemeinde gefunden, deine Geistesgaben gefunden oder Geistesgabe gefunden? Wir haben eine Zeit der Stille, die ich dann mit einem Amen abschließe.